Ja, also ich bin mir darüber im Klaren, dass niemand den Hans Brandscheid ersetzen kann. Ich wirklich zur zweiten Riege gehöre. Ich will es trotzdem versuchen. Ich arbeite für Medico in einem Projekt als Krankengymnastin im Libanon und bin in einem vorwiegend schiitischen Teil im Libanon tätig, in Tyros. Und ich möchte eigentlich gerne mal so auf die Chronologie des Lagerkrieges eingehen, der ja nun letztendlich bekannt geworden ist durch diese Fatwa, also diese Erlaubnis, um die man angefragt hat, sich gegenseitig essen zu können, angesichts der Tatsache, dass es also nichts anderes mehr zu essen gab. Und würde eigentlich dazu sagen wollen, dass der Lagerkrieg schon 1985 begonnen hat, wieder sehr, sehr viele Menschenleben gekostet hat, 1985. Dann sich, also es gab verschiedene Verträge in Damaskus und jetzt im September, am 30. September in Tyros, beziehungsweise in Rashidiye, das bei Tyros liegt, dann wieder angefangen hat. Also ich arbeite selber in Tyros, in der Stadt Tyros, in diesem Rehabilitationszentrum und wir haben wir haben palästinensische Patienten, libanesische Patienten und auch christliche, also christliche Muslimen und christliche Patienten und muslimische Patienten. Und am 30. September gab es Schießereien zwischen den Palästinensern und den Amal-Milizionären, die vor dem Flüchtlingslager Rashidiye, also seit mehreren Monaten, eine Straßenblockade errichtet hatten und die Bewohner ständig also sehr massiven Kontrollen unterzogen. Und es konnten von den Lagerbewohnern konnten weder Lebensmittel in größeren Massen noch irgendwelche Baumaterialien oder irgendwelche, sagen wir, Vorräte in größeren Massen reingebracht werden. Und später wurde dann auch bekannt, also nach 3 Monaten wurde dann bekannt, dass dies also eine geplante Sache war, da dieser Angriff auf Rashidiye schon 6 Monate vorher geplant war und im Grunde genommen eigentlich nur so eines Auslösers bedurfte, um die Palästinenser also in dem Lager anzugreifen. Das gestaltete sich folgendermaßen, die Leute wurden also direkt durchsucht, einige Leute wurden festgenommen aus irgendwelchen Anschuldigungen heraus, dass sie nun einer Organisation angehörten, das wird mit Vorliebe, wird da immer Arafat genannt, also die Al-Fatah, das ist ganz gleich, ob die Leute also nun dieser Organisation angehören oder nicht. Also das wird immer so als mit Vorliebe für einen Verhaftungsgrund genannt und dann ging es eigentlich los. Innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit wurde das Lager Rashidiye eingekreist von Panzern, die Strände, das Rashidiye liegt nun am Meer direkt, die Strände wurden also leergefegt, alle Leute wurden aufgefordert, Libanesen wurden aufgefordert, also von diesem vom Meer also wegzugehen und ihre Badesachen da einzupacken. Und und dann fuhren die Panzer den Strand entlang und das Lager wurde also permanent beschossen. Und dieser Beschuss, der wurde quasi, bis heute ist er nicht aufgehoben worden. Die Reaktion der libanesischen Bevölkerung war sehr interessant darauf. Die sagten nämlich, endlich geben wir es den Palästinensern und hoch die Amal und jetzt werden wir also abrechnen mit all diesen Missetaten, die sie uns in ihren früheren Zeiten angetan haben. Und es gab eigentlich sehr wenige Stimmen im Anfang, die also gegen diesen Angriff sprachen. Nachdem nun aber Amal auch gleich alle anderen Lager einkreiste, zwar nicht beschoss, aber auch permanent kontrollierte, sofort massive Verhaftungskampagnen durchführte. Und man muss dazu sagen, es gibt noch 4 oder sogar 5 palästinensische Lager im Raum, also in Südlibanon, im Raum Tyros. Das eine ist Wursh el-Shimali, das andere ist Al-Baas, das direkt in Tyros liegt. Und dann auf der Straße von Tyros Uppsala gibt es noch ein paar kleinere Lager. Die wurden also sofort eingekreist, die Häuser wurden durchsucht, die Leute wurden verhaftet. Alle Männer im Alter von 16 bis 60 wurden aus ihren Häusern gezerrt und wurden also verhaftet und wurden irgendwo hingebracht. Man wusste überhaupt nicht wohin und verschwanden dann. Also das war so die erste Phase des Lagerkrieges, also sagen wir so die erste Woche im Oktober. Gut, nach der ersten Reaktion, also nach diesem intensiven Schuss Tag und Nacht, jede Minute auf das Lager, und da reihte sich dann auch bald die 6. Brigade der libanesischen Armee ein, die von Amal zur Hilfe gerufen worden war, mit ihren Panzern. Leben gekostet. Die Palästinenser haben innerhalb des Lagers in Rashidiyeh nicht sehr massive Waffen, die verteidigen sich meistens eben durch durch diesen Maschinengewehre, ne? durch Scharfschützen eigentlich. Es hat zu der Zeit sehr massive Verhandlungsversuche gegeben, auf libanesischer Ebene, dann zusammen mit den Syrern, und sehr, sehr viele Delegationen versuchten nun also Amal im Süden zu beruhigen und auch eine politische Lösung zu finden. Die Forderung Amals war, die Palästinenser des Lagers Rashidiyeh müssen ihre Waffen abliefern und müssen sich also den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen unterwerfen, denen jeder Libanese unterliegt, und dürfen also nicht zu dieser Situation vor 1982 zurückkehren, was quasi heißt, also einen Staat im Staate bilden. Das wird im Moment im Libanon sehr gerne genannt. Also die Palästinenser werden bei jeder Aktion angeschuldigt, die Zustände vor 1982 wieder einführen zu wollen, was ich persönlich also für sehr übertrieben halte, und ich kann das inzwischen auch gar nicht mehr hören, weil es also der Realität überhaupt nicht entspricht. Das aber immer wieder als Argument genommen wird, um jedes kleine bisschen an palästinensischer Aktivität zu disqualifizieren und auch Angst zu machen, also der Bevölkerung, der libanesischen Bevölkerung auch Angst zu machen vor den Palästinensern. Nach den ersten 2 Wochen oder sagen wir nach den ersten 3 Wochen des Kampfes um Rashidiyeh kriegte die Bevölkerung von Tyros, und es gab sehr, sehr massive Verluste der Amal-Bewegung, die also unter den Dorfbewohnern im Süden massiv also für diesen Kampf um Rashidiyeh geworben hatte. Die hatten sich natürlich also sehr viele Leute, sehr viele Dörfler verpflichtet, indem sie nun Gelder gegeben hatten zum Hausaufbau, das die Israelis im Jahre vorher zerstört hatten, indem sie nun Familien unterstützten, indem sie sagten, gib deinen Jungs zu uns, also wir bauen eine Miliz auf, und dann kriegst du also so und so viel Gehalt im Monat, und damit kannst du deine Familie ernähren und so weiter und so weiter. Und die verpflichten sich also auf diese Weise die Familien. Die hatten nun also massive Propaganda gemacht für diesen Kampf gegen die Palästinenser. Und hatten auch schon in den ersten 3 Wochen also ganz sehr, sehr viele Leute verloren, ganz massive Verluste, sodass die Dörfler sich irgendwann mal sagten, also wenn ihr nun nicht endlich nach 3 Wochen Rashidiyeh erobern könnt, dann lasst es doch lieber und also lasst nicht unsere Jungs ermorden. Und so bildete sich langsam also so eine kleine, also auch so eine Missstimmung in der Bevölkerung, die dazu führte, dass Amal während des Tages dann nicht mehr Rashidiyeh bombardieren konnte, sondern nur noch nachts, und tagsüber dann das Lager also mit Scharfschützen besetzte, die also versuchten dann so die Lagerbevölkerung also zu erledigen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, die irgendwie versuchten, frisches Gemüse so aus den Feldern zu holen oder Wasser zu holen und so weiter. Was ich als sehr schlimm empfunden habe in der Zeit, war, wie Amal versucht hat, gegen die Palästinenser Stimmung zu machen und das eskalierte im Grunde genommen im November, als es mehrere von Amal initiierte Demonstrationen in Tyros gegeben hat, gegen die palästinensische Bevölkerung, überhaupt gegen die palästinensische Präsenz im Südlibanon. Also es fanden Massendemonstrationen statt. Je mehr Leute natürlich starben, also von den Dörflern, desto mehr Beerdigungen gab es. Und jede Beerdigung wurde von Amal im Grunde genommen dazu benutzt, also Stimmung gegen die palästinensische Bevölkerung zu machen. Stimmung gegen die palästinensische Bevölkerung, die darin gipfelte, dass zum Beispiel Frauen und Kinder auf der Straße angepöbelt wurden und gesagt wurde, ihr seid Palästinenser und schert euch weg und was wollt ihr überhaupt hier und wir sind hier Schiiten und wir sind Libanesen und wir wollen euch überhaupt nicht und ihr habt Palästina verlassen, also ihr wollt nur uns unseren Reichtum nehmen und so weiter und so weiter, also völlig absurde Anschuldigungen. Und dass Kinder weggejagt wurden, ihnen keine Nahrungsmittel mehr verkauft wurden, kein Brot mehr verkauft wurde und sie also weggejagt worden sind von libanesischen Ladenbesitzern und gesagt wurde, also ihr seid Palästinenser, wir verkaufen euch nichts mehr. Dass Palästinenser gezwungen wurden, ihre Häuser aufzugeben, dass sie verjagt wurden, dass ihnen 48 Stunden gegeben wurde, zu verschwinden, dass sie aus ihren Häusern rausgetrieben worden sind, also selbst Palästinenser, die nicht in Lagern leben, aus ihren Häusern auf die Straße getrieben worden sind, dass die Männer an die Wand gestellt wurden, dann verhaftet wurden, die Frauen wurden auf Lastwagen verfrachtet und nach Saida vertrieben. Also dass es im Allgemeinen so ein Klima gab der völligen und absoluten Hetze gegen Palästinenser. Die Leute, die von den auf libanesischer Seite, die sich nicht damit abfanden, konnten nichts machen. Also sie konnten kein Wort sagen, jeder hatte Angst, das Klima war in Tyros wirklich von Angst geprägt. Niemand mochte irgendwas sagen, die Leute flüsterten miteinander in ihren Häusern selber, weil alle Angst hatten, dass ihnen etwas passieren könnte. Dann, das spitzte sich wirklich im November dann noch zu. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass während der ganzen Zeit natürlich die Israelis diese Geschichte also wahrscheinlich mit größtem Vergnügen beschauten und regelmäßig ihre Aufklärungsflüge über die Lager machten, dass mehr um Raschidiyya jede Nacht mit Halogenlampen ausleuchteten. Und natürlich auch ständig Angriffe auf andere Lager flogen, wie natürlich Mio Mio und Ein El Helouet, die bei Saida liegen, wo die Resistenz eigentlich sehr, sehr stark ist. Und man eigentlich von einer sehr guten Zusammenarbeit der Israelis und der libanesischen Amal-Miliz im Südlibanon sprechen kann, ohne zu übertreiben. Im November, Anfang November kam es zu einem Waffenstillstand, der mit der syrischen Beihilfe herbeigeführt wurde. Der hat aber leider nicht sehr lange gehalten, der führte einfach nur dazu, dass einige Lebensmittel, oder sagen wir, das war Ende Oktober, Entschuldigung, dass einige Nahrungsmittel in das Lager hineingebracht werden konnten und dass auch Medikamente reingebracht wurden und dass Verwundete dann evakuiert wurden, insgesamt 16, glaube ich, beim ersten Mal, die dann nach Saida gebracht wurden in die libanesischen Krankenhäuser. Und zwar aus dem Grunde, weil kein Palästinenser natürlich also wollte, nachdem er aus Raschidiyya kam, also wollte natürlich in Tyros in den Krankenhäusern verbleiben, weil also die einfach um ihr Leben zu fürchten hatten, weil die Krankenhäuser dort der Amal-Kontrolle unterliegen und also einfach nicht sicher sind für Palästinenser. Während dieser Zeit, im November, nachdem dieser Waffenstillstand natürlich sofort wieder gebrochen wurde, der hielt gerade mal einen Tag und dann ging das also wieder los, wurde gleichzeitig in Magdushi, das ist ein Christendorf, bei Saida, und zwar ist es, liegt es so oberhalb dieser Küstenstadt Saida und hat im Grunde genommen eine strategische, ist eine strategische Position. Das wurde 1985, wurde das also aufgrund Vereinbarungen dieser christlichen Bevölkerung mit, den Amal, mit der Amal-Bewegung quasi durch die Amal-Bewegung geschützt. Also es gab eine Vereinbarung per Vertrag zwischen der Amal-Miliz und der christlichen Bevölkerung, dass die Amal-Miliz also dieses Dorf schützen sollte. Weil man muss dazu wissen, dass das Hinterland, also Saida als solche, als Stadt, ist sunnitisch. Drumherum gibt es einige Stadtteile und einige Dörfer, die christlich sind. Und das gesamte Hinterland ist also schiitisch. Daraufhin hatten sich die Christen von Magdushi gesagt, wir wollen es uns nicht mit unserem Hinterland verderben, und möchten also den Schutz der Amal-Miliz, denn sie sind auch Schiiten und können als bewaffnete Bewegung uns auch schützen vor jedweden Angriffen, eventuell der Palästinenser und auch der Sunniten. Das war damals 1985 das Kalkül. Nun war die Amal-Miliz in Magdushi eingezogen und hatte eine sehr strategische Position, denn man kann von diesem Christendorf Saida bombardieren und man kann auch die palästinensischen Lager, ein El-Helwe mit ungefähr einer Bevölkerung jetzt von 45.000 und Miyomiye, sagen wir 3.000 oder 4.000 Menschen, also bombardieren. Was während dieser Zeit im November die Amal-Miliz auch tat und dieses Lager also 3 Tage lang bombardierte, während nun diese ganze Katastrophe also im Südlibanon quasi in Tyros weiterlief. Daraufhin beschlossen die palästinensischen Organisationen, Magdushi zu nehmen, und zwar aus dem Grunde, weil sie es einfach nicht mehr akzeptieren konnten, dass auch diese Lager bombardiert wurden. Und man muss, zu der Zeit gab es schon sehr, sehr viele Flüchtlinge, die aus dem Südlibanon, also aus Tyros geflüchtet waren, in Saida hausten. Also die UNRWA sprach zu der Zeit von 15.000 Palästinensern, die bereits geflüchtet war oder vertrieben worden war von Amal aus dem Südlibanon und nun in Garagenhausen, in Schulenhausen, in leeren Gebäuden waren, also irgendwelche Baracken dann noch ausfindig machten, wo sie nun unterkommen konnten. Und es gab ein massives Flüchtlingsproblem. Und also die palästinensischen Organisationen konnten das einfach nicht mehr akzeptieren, dass noch ein Lager bombardiert wurde, und eroberten daraufhin also diesen Ort. Als Gegenzug, als militärischen Gegenzug, begann Amal Shatila, das Lager Shatila und das Lager Bush el-Barashni in Beirut zu bombardieren. Und im Grunde genommen sind alle Lager, also diese 3 Lager im Grunde genommen immer noch quasi seit der eine Teil, also in Beirut seit November, der andere Teil seit September belagert, werden permanent, stündlich und minütlich bombardiert von sehr, also von Panzern, Kanonen, also sehr, sehr große Artillerie, von Heckenschützen beschossen und so weiter, ja. Also das ist im Grunde genommen die Situation immer noch. In der ganzen Zeit, muss man dazu sagen, ist es der UNRWA nicht gelungen, außer ein einziges Mal, der UNRWA ist es nicht gelungen, kein einziges Mal, ihre Provisionen bzw. ihre Nahrungsmitteltransporte in den Süden zu bekommen und natürlich auch nicht in die Beiruter Lager. Die UNRWA ist völlig paralysiert, das ist die Hilfsorganisation für die Palästinenser, die UN-Institution. Mitarbeiter der UNRWA, die Palästinenser hauptsächlich sind, sind ermordet worden, sind erschlagen worden. Deren Leichen sind irgendwo gefunden worden in den Feldern. Die Lastwagen mit Nahrungsmitteln sind geklaut worden von der Straße, 7 oder 8, also die halt die nötigsten Transporte, also zum Beispiel in den Süden bringen sollten. Das IKRK, das Internationale Rote Kreuz, ist völlig, wird überhaupt in keiner Weise anerkannt. Die Versuche haben das also während der ganzen Zeit versucht, in die Lager reinzukommen. Gefangene zu besuchen ist ihnen nicht erlaubt worden, weil es ein innerlibanesischer Konflikt sei und sie da nicht zuständig werden, wären. Deren Transporte sind gestohlen worden von Amal-Milizen. Deren Leute sind bedroht worden, deren libanesische Mitarbeiter mussten das Land verlassen, sind bedroht worden als pro-palästinensisch. Also man kann nur sagen, dass also der Terror eigentlich auf alles ausgedehnt wird, was da rumläuft. Ja, eine Mitarbeiterin der UNICEF, Nabila Breher, eine sehr bekannte Frau, die also sich ihr Leben lang ist eine Palästinenserin, palästinensische Christin, die sehr, sehr aktiv für die Palästinenser gearbeitet hat und unter anderem auch für die Schiiten, ist ermordet worden, nachdem sie ein Interview offensichtlich der Le Monde gegeben hat, ist sie 6 Tage später umgebracht worden. Sie hat in diesem Interview über die Foltermethoden der Amal-Milizen an den Palästinensern gesprochen. Das ist offensichtlich einigen Leuten nicht sehr recht gewesen und daraufhin wurde sie also dann auf offener Straße überfallen und umgebracht. Und man kann diese Liste also weiter fortführen. Ich rede jetzt von internationalen Organisationen oder Leuten, die bei solchen Institutionen angestellt sind, abgesehen von den Palästinensern. Denn man kann sagen, dass das Leben der Palästinenser in keiner Weise im Libanon im Moment gesichert ist. Also es werden regelrecht Yachten auf Menschen gemacht. Frauen werden nicht verschont, Frauen werden im Gegenteil vergewaltigt, Kinder ebenfalls und Männer sowieso. Also man Palästinenser zu sein, heißt also quasi aussätzig zu sein heute im Libanon, wenn man nun zufälligerweise den Amal-Milizen in die Hände fällt. Ja, das erstmal so als Grundinformation. Ich betrachte die Situation der Palästinenser heute, die ja nun, sagen wir, 82 schon sehr bedroht waren, aber in erster Linie, sagen wir, bedroht waren als politische Präsenz im Libanon. Ich würde sagen, dass heute der Unterschied ist, dass die Existenz des palästinensischen Volkes als solches im Libanon bedroht ist. Also dass die Gefahr einfach viel, viel größer ist. Die geht über alle, sagen wir, politischen Parteien hinaus. Denn es gibt einfach keine Sicherheit mehr, wenn du heute Palästinenser im Libanon bist. So würde ich das mal so würde ich sehen. Ne? Also ich würde sagen, zuerst mal die Israelis. Ich denke, dass, wenn man abgesehen von den Palästinensern, denke ich, dass heute im Libanon eine massive Kantonisierung stattfindet. Im Grunde genommen gibt es ja schon den christlichen Kanton. Dann würde ich sagen, hat Jumblat auch sein drusisches Gebiet also sehr klar abgesteckt. Dann gibt es also noch, die Sunniten sind als politische Macht im Moment im Libanon nicht mehr existent, obwohl es einen sehr hohen Anteil an sunnitischer Bevölkerung im Libanon gibt, aber sagen wir als politische und militärische Macht. Die existieren im Grunde genommen noch in Tripoli, im Norden des Landes. Es gibt noch Sunniten in der BK-Ebene und dann gibt es natürlich sehr viele in Beirut. Und als einziges, sagen wir auch militärisch abgesichertes Territorium, wie immer schwach es auch sein mag, gibt es halt eben noch Saida, das ja hier fälschlicherweise als die befreite Stadt bezeichnet wird. Das heißt im Grunde genommen nur, dass es da also noch ein Minimum an Demokratie gibt und eine sehr gute Kooperation zwischen libanesischen Organisationen und palästinensischen und sagen wir ein demokratisches Verständnis der Bevölkerung, was nun also die Palästinenser betrifft und überhaupt nun die Regelung der Angelegenheiten dieser Stadt. Dann, wie gesagt, also diesen schiitischen Kanton, der im Grunde genommen ab der Stadt Saida stattfinden soll für diesen ganzen Süden. Ne? Das ist so die Kantonisierung und das ist also meiner Ansicht nach nun auch der Anlass des Lagerkrieges, wenn man so will. Also sagen wir auf innerlibanesischer Ebene, dass im Grunde genommen diese Kantonisierung auch für den Südlibanon durchgezogen werden soll. Und die Amal-Bewegung nun unglücklicherweise auch die Mehrheit der Schiiten repräsentiert, zusammen mit Hisbollah, und die ein wenig, sagen wir, also im Grunde genommen die Fundamentalisten sind, die schiitischen Fundamentalisten. Zu der Rolle Israels, also um dann auf die Rolle Syriens zu sprechen zu kommen, ich würde so sagen, dass Israel ein sehr starkes Interesse hat, die Palästinenser aus dem Südlibanon verschwinden zu lassen. Zwar nicht unbedingt vielleicht als ja, Bevölkerungsgruppe, also eine Minorität, aber als bewaffnete Kraft, die sie eigentlich immer noch darstellen, in Tyros auch noch, und dann doch ganz gerne also Verhandlungen hätte mit einem schiitischen Kanton und mit dem Teil der Amal-Bewegung, der in Tyros und im Südlibanon also nun das Sagen hat. Das wäre so, oder würde ich sagen, ist so die allgemeine Meinung eigentlich auch im Libanon. Dass es, und dass es daher auch also ein sehr starkes Interesse gibt an, ja, an Israels, an der Amal-Bewegung im Süden, die ja auch inzwischen selber sagen, die Israelis publizieren das auch selber, dass Lahat, also diese SLA, die von ihnen finanziert worden ist, ja nun diese Dienste also nicht mehr so gut ausführen kann und man eigentlich doch auf Amal setzen müsste, wenn man im Südlibanon etwas erreichen will. Und gleichzeitig natürlich damit Hisbollah ausschalten müsste, ne? Das ist dieser radikale Flügel. Die Syrer haben ja, ja schon ein historisches Interesse am Libanon und haben die eigentlich immer interveniert, wenn es nun brenzlig wurde. So haben sie ja 76 auch interveniert und das Massaker, wenn man so will, Tell el-Zata mitbestimmt an den Palästinensern und einiges Terrain zurückgewonnen für die rechten Kräfte im Libanon zu Ungunsten der fortschrittlichen Kräfte damals. Und ich würde sagen, dass Syrien im Grunde genommen eigentlich gerne bestimmen möchte, was im Libanon so passiert. Also was politisch passiert, was wirtschaftlich passiert, also was auf jeder Ebene passiert. Man kann also wirklich drehen und wenden, wie man will. Es gibt einige Leute, die möchten das gerne. Syrien, würde ich sagen, ist eine der Haupt, ist ein Hauptbetreiber des Lagerkrieges im Libanon. Weil Syrien Panzer zur Verfügung stellt und jede Art von Waffen für die Amal-Milizen zur Verfügung stellt. Und Nabi Berri stützt, ganz eindeutig. Und Nabi Berri, also für Amal eigentlich auch so der Repräsentant der Schiiten im Libanon ist. Syrien einfach die Kontrolle über den Libanon, und zwar auf jedwedem Bereich, behalten möchte. Gleichzeitig laufen nämlich mit Präsident Jemayel, Amin Jemayel, wieder Verhandlungen. Also das heißt, die Kontakte bestehen eigentlich im Grunde genommen auf jeder Ebene, sei es zu den Drusen, sei es zu den Sunniten, sei es zu den Schiiten, sei es also zu den Christen. Aber bezogen auf den Lagerkrieg würde ich sagen, dass also Syrien da so die Hauptschuldzuweisung bekommen müsste, meiner Ansicht nach. Unterstützung, sicherlich gibt es sehr gute Kontakte zwischen der Amal-Miliz und den Iranern. Wobei ich inzwischen davon ausgehen würde, also würde ich mal so behaupten, dass die Iraner doch eigentlich vielleicht sehr viel stärker Hisbollah unterstützen, also diesen radikaleren Flügel. Und ich muss sagen, dass Hisbollah sich und auch die Iraner in dem ganzen Lagerkrieg natürlich zu Anfang etwas zurückgehalten haben, dann aber eine sehr, sehr aktive Rolle spielten, nämlich in der Vermittlung von Waffenstillständen und von Möglichkeiten, also diesen Krieg zu beenden. Das muss man dazu sagen. Die haben also sich sehr bemüht, diesen Krieg nicht weiter sich ausdehnen zu lassen, was ihre Rolle jetzt in diesem Konflikt betrifft.